Wir wollen beten. Ganz herzliches Dankeschön an dich, unseren Gott, dass wir heute Abend hier so zusammen sein können. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass uns du die Zäsur in der Mitte der Woche gibst, uns aus den unterschiedlichsten Räumen zusammenführst hier, um zu singen, zu beten, Worte von dir zu hören, Gemeinschaft zu haben mit dir, an deinen Tisch treten zu dürfen, Abendmahl feiern zu können. Herzlichen Dank, du versorgst uns sehr, sehr gut. Danke für die, die mit uns verbunden sind über den Livestream in diesen Augenblicken. Danke für alle technischen Möglichkeiten, die wir dafür nutzen können. Und jetzt preisen wir dich, unseren Gott, und beten dich an, als den, der regiert, der alles in seinen Händen hat, in den großen Linien, die uns so dermaßen verwirren und belasten. Nach unserem kleinen persönlichen Schicksal bist du der Herr der Lage. Gepriesen seist du. Und jetzt gib uns heute Abend, Herr Jesus Christus, ein offenes Herz und einen klaren Kopf, um das aufzunehmen, was an Thema uns wichtig ist. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus erzählend. Lass uns das aufnehmen und verstehen und entdecken, was du durch deinen Geist uns darin zu sagen hast. Danke für all die Mitwirken an diesem Abend. Danke für all die Segnungen, die du uns dadurch zuteil werden lässt. Wir preisen dich, deine Güte, deine Freundlichkeit, deine Treue und wir beten dich an. Amen.
Ich verbreite die gute Nachricht erzählend. Das ist heute Abend das Thema. Wir haben ja schon eine ganze Reihe von verschiedenen Formulierungen gehabt. Indem ich mich investiere, war vor 3 Wochen, da hatte ich schon darauf hingewiesen, dass es in diese Richtung gehen wird, nämlich indem wir auch von uns selber etwas erzählen und in Verbindung damit, wenn wir uns nicht interessieren für die anderen, dann können wir erzählen, so viel wir wollen, es kommt nicht an. Wenn ich mich nicht für Menschen interessiere, dann geht das an ihnen vorbei, was ich ihnen erzählen will. Aber wenn ich etwas zu erzählen habe, dann darf ich das auch tun und dann werden wir erleben, wie vieles in unserem Leben da ist, was wir auch erzählen können. Ganz einfach von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk, heißt in den Psalmen, ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme, ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Ich finde das gigantisch, dass man hier sehen kann, dass er auch ohne Sprache auskommt und dass wir ganz vieles erzählt bekommen, ohne dass da jemand irgendetwas ganz gezielt erzählt. Die Welt, in der wir leben, ist voller Geschichte und voller Geschichten. Wir erleben das im Augenblick, wie viel es da an bösen Geschichten gibt. Aber wenn wir auf unser eigenes Leben sehen, und das werden die meisten so sagen können, da sehen wir enorm viele richtig gute und schöne Geschichten in unserem eigenen Leben und in unserem Umfeld. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Wenn wir vor einem alten Gebäude stehen, dann haben wir den Eindruck, dass diese alten Mauern uns manch eine Geschichte erzählen können. Und selbst wenn es nur eine Ruine ist. Wenn diese Gemäuer, diese Steine uns etwas erzählen könnten. Ein Bekannter von mir hat vor Jahren ein Haus gebaut und beim Ausbaggern seines Kellers hat er einen wunderschönen und tadellos erhaltenen Faustkeil gefunden. Ein Faustkeil an einem Ort, an dem es eigentlich keine Faustkeile geben dürfte. Das war erstaunlich. Er hat es keinem verraten, außer ein paar ganz nahen Bekannten. Und wir haben diesen Faustkeil angeschaut, gesehen und haben automatisch darüber nachgedacht, was dieser Faustkeil, wenn er könnte, uns ohne Worte und ohne Reden und ohne Sprache alles erzählen könnte. Wenn man einen alten, knorrigen Baum sieht, denkt man automatisch, was unter diesem Baum alles geschehen ist. Oder ein alter Schrank, eine alte Haustür, ein alter Topf, ein alter Ehering, der von einer Jahre, Jahrzehnte langen Treue erzählen könnte. Ein altes Foto. Ja, ich liebe alte Fotos, wenn es nur einen Menschen gibt, den ich damit verbinden kann. Oder wenn wir unsere Erinnerungskisten durchkramen. Wir haben solche Erinnerungskisten für unsere Kinder angefertigt. Die kriegen sie immer mit dem 18. Geburtstag, damit sie irgendetwas haben aus ihrer gesamten Kindheit. Ich habe etwas aus meiner Kindheit immer noch. Zwei Teile, die mich mit meinem Vater verbinden. Das eine ist sehr persönlich, das andere ist ein kleiner Spielzeughammer. Den habe ich von ihm bekommen, als ich 4 oder 5 Jahre alt war. Das ist nun wirklich 58 Jahre her. Und diesen Hammer gebe ich nicht aus der Hand. Meine Kinder wollten ihn immer haben. Nein, gibt's nicht. Das ist mein wichtigster Gegenstand, der mich mit meinem Vater verbindet. Und den kriegt keiner zum Spielen. Wir mögen solche alten Dinge gerne, weil sie uns etwas erzählen über unsere eigene Lebensgeschichte. Das mag banal sein, aber für uns persönlich hat das einen ganz besonderen, bestimmten Wert. Und der Psalmist sagt, auch die Himmel erzählen uns eine Geschichte. Er erzählt uns viele Geschichten. Schon wenn die Sonne aufgeht, erzählt uns die Sonne eine Geschichte von der Macht, von der Herrlichkeit, vom Licht, vom Strahlen, von der Zuwendung Gottes, die schön und strahlend ist. Wenn sich die Wolken im Gegenteil zusammenschieben und der Himmel sich verfinstert, dann erzählt das auch eine Geschichte. Wenn sich das Gewitter entlädt und es blitzt und donnert und kracht, da sind so viele Geschichten damit verbunden. Wenn es regnet, hagelt oder schneit, wenn die Bäume sich biegen im Sturm, das haben wir gerade vor ein paar Monaten noch erlebt, dann sind das lauter Geschichten. Vorhin hat uns das Klavier eine Geschichte erzählt. Vom Mond, der aufgegangen, ich habe noch ein bisschen nachgedacht, was es für eine Geschichte ist. Da kann man jetzt sehr, sehr fantasievoll sein, aber das war eine Geschichte vom Klavier. Wenn wir am Abend die Sterne sehen, im Augenblick besonders gut zu sehen, fällt uns automatisch ein, was wir als Kinder oft gesungen haben, nämlich von den Sternen am Himmel weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt. Und wir sofort auf den Gedanken kommen, wie groß diese Macht Gottes ist. Also allein, dass die Himmel erzählen, ohne dass da irgendwelche Worte gebraucht werden, wir müssen nur hinsehen und wir sehen enorm viel von dem, was da ist. Jesaja sagt das, hebt eure Augen in die Höhe und seht die Sterne am Himmel. Und in allen Kulturen wird das ein wenig verstanden, selbst in den nichtchristlichen, selbst in den ganz anderen Religionen versteht man so viel, dass da eine Macht sichtbar ist. Manches ist ein bisschen schräg und auch falsch, aber dass da Mächte zu sehen sind, dass da gewaltige Kräfte im Spiel sein müssen, das verstehen alle. Manche glauben noch heute an die Macht der Sterne, wo dann Jesaja sehr radikal sagt, nichts da, sondern es gibt einen, der die Sterne geschaffen hat, einen, der ihre Bahnen weiß, einen, der ihre Bahn auch bestimmt und zugewiesen hat, dass jeder Stern, jeder Planet von diesen Milliarden und Abermilliarden seinen Bahn weiß. Und dann kommt Jesaja drauf und sagt, ist das überhaupt vorstellbar, dass dieser Gott, der jeden einzelnen von diesen Milliarden, soweit hat man ja damals gar nicht gedacht, aber vielleicht ein wenig geahnt, dass dieser Gott jeden dieser Milliarden Wege und Bahnen kennt, nicht auch unseren Weg und unsere Bahn kennen sollte. Und dass er sich nicht dafür interessieren sollte, wenn es heißt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Man kann natürlich sagen, ja, das sind ja ein paar nette Sprüche. Schöne Formulierung ist irgendwie so ein Gedicht, so ein Lied. Aber wie ist es denn in Wirklichkeit in unserem Leben? Tatsächlich, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Auch bis hinein in all das, was wir jeden Tag tatsächlich vor Augen sehen und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Da könnten wir ein bisschen drüber nachdenken, was denn die Feste sind und wo wir seiner Hände Werk sehen. Es ist ja wirklich wahr, Himmel und Erde erzählen uns nicht nur die gewaltige Geschichte von der Allmacht des Schöpfers, sondern sie erzählen auch die Geschichte des Evangeliums. Tatsächlich. Wenn Sie nur genau hinsehen, dann sehen Sie überall das Evangelium. Schon allein dadurch, dass Jesus permanent in seinen Gleichnissen Was erzählt? Erzählt er uns irgendwelche absonderlichen, schwierigen, wie wir es vorhin gehört haben, ganz komplizierte Geschichten, oder erzählt er uns in seinen Gleichnissen die ganz einfachen Vorgänge aus der Natur, von dem, was jedes Kind und jeder Mensch und jeder Bauer und wer da sonst noch alles ist, auch kennt? Wie viel dreht sich um die Geschichten, die uns die Schöpfung erzählt? Und Jesus sagt immer wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, seht hin, schaut hin. Das, was ihr vor Augen habt, wie vieles dreht sich in den Gleichnissen Jesu um Brot, um Wasser, um Wein, um den Weinstock, Weinberge, um Öl, um die guten und faulen Früchte des Baumes, um den Sauerteig, positiv und negativ, Korn, das in die Erde fällt und er stirbt, um das Lamm, dessen Fleisch wir essen sollen. Alles gehört zu dieser riesigen Auswahl vom täglichen Brot unseres Lebens. Seht nur hin, da ist keine einzige Geschichte, kein einziges Gleichnis, das wir nicht in irgendeiner Weise verstehen könnten. Das Gleichnis vom Sämann, der sein Korn auf den Acker wirft, und wir verstehen, dass manches einfach verloren geht, dass manches nichts wird, einfach weggenommen wird, vertrocknet, verdorrt, untergeht, aber dass das andere 30-fach, 60-fach, 100-fältig Früchte trägt. Es braucht Frühregen und Spätregen, es braucht Sonne und Wind, es braucht Pflege und Geduld, und genauso sät er sein Wort in dieser Welt, genauso sät er sein Wort in unseren Gemeinden, genauso sät er sein Wort in die Herzen unserer und ihrer Kinder. Auch dann, wenn es nicht gleich aufgeht, auch dann, wenn sie Jahre und Jahrzehnte warten und geduldig sind und beten und gar nichts tut sich. Das ist in der Wüste auch so. Da können die Samenkörner jahrzehntelang in der Wüste liegen und es sieht aus wie totes Geröll. Nichts passiert. Dann geht ein Regen drüber und es blüht wie verrückt. Das ist dieses Samenkorn seines Wortes, das wir ausstreuen, auch in der Gemeinde, auch in Familien oder wo sonst wir das tun. Wir erzählen, wir sagen das weiter, wir streuen den guten Samen Gottes aus. Jesus sagt sogar, das Senfkorn kann uns eine Geschichte erzählen. Das Senfkorn, das wir nun wirklich eher als Abfallprodukt sehen, heute in unserer Zeit zumindest. Die Vögel kommen und picken es weg und verschwunden ist es. Und die Vögel tragen es an Orte, wo es nie von sich aus hingekommen wäre. Auf ferne Inseln sogar. Und da wachsen Senfkornsträucher oder Bäume. Ich weiß es gar nicht genau, wie die aussehen, aber es wächst und geht auf und die Vögel unter dem Himmel kommen und bauen darin ihre Neste. Das Senfkorn, so winzig und klein, kann uns eine Geschichte erzählen. Und es sind alles Geschichten vom Himmelreich, dass die einen säen und geduldig warten, die anderen picken es weg, die nächsten bekämpfen es. Von beiden wird es in die ganze Welt getragen, auf die eine oder auf die andere Weise, sogar dorthin, wo es nie hinkäme. Und am fruchtbarsten ist dieses Gewächs erstaunlicherweise da, wo es am meisten bekämpft wird. Also erstaunlicherweise gerade nicht unbedingt bei uns, in unseren Breitengraden, sondern da, wo der Widerstand am stärksten ist, wo es am meisten versucht wird, es wegzupicken, es zu bekämpfen, es loszuwerden. Und es geht doch auf. Es wird hingetragen, wo es eigentlich keiner haben wollte. So könnten wir weitergehen. Das Gleichnis vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und er stirbt, bevor es viel Frucht trägt. Das Gleichnis vom Feigenbaum, das uns eine andere Geschichte erzählt, auch von den Gerichten Gottes, wo etwas abgeschlagen, abgehauen werden soll. Und dann kommt plötzlich einer mitten hinein und sagt, stopp, wartet noch ein Jahr, mitten im Gericht steht da einer und sagt, noch ein Jahr, noch eine Weile, noch eine Chance. Wir wollen noch einmal warten und sehen, ob es nicht doch noch Früchte trägt. Gib ihm noch eine Zeit der Gnade. Das ist für mich etwas ganz Gewaltiges, wenn wir eigentlich schon sagen würden, da ist alles verloren, da tut sich nichts mehr. Und er sagt, warte noch ein Jahr, ob es nicht doch noch Früchte trägt. Das ist natürlich Jesus, der mitten im Gericht aufsteht und sagt, wartet noch eine Weile. Wir wollen sehen, ob sich doch noch Früchte bringt. Die ganze Schöpfung ist voll der Ehre Gottes. Was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbart, denn Gott hat es ihnen offenbart. Und daneben gibt es noch eine ganz andere Geschichte, die wir erzählen dürfen, nämlich in Psalm 139 von Vers 13 an, da heißt es: Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Die Himmel erzählen auch von meinem kleinen Leben. Die Himmel erzählen, wo sich der ewige Gott mit meinem kleinen Leben verbindet, verbunden hat und wo ich seine Spuren in meinem Leben sehen kann. Denn meine Geschichte, auch meine ganz persönliche Geschichte, ist nicht nur meine private Geschichte. Es ist immer die Geschichte Gottes mit mir. Und zwar von Anfang an, so haben wir es im Psalm 139 gesehen, von Anfang an, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Wenn das nicht so wäre, dann wäre meine Geschichte sehr, sehr unwichtig. Dann hätte ich auch nicht viel zu erzählen. Aber in dem Augenblick, wo ich sehen kann und wo ich sagen kann, der lebendige Gott verbindet sich mit meiner persönlichen Geschichte, da darf und da will ich auch erzählen dürfen. Und da können manche zu einer richtigen Quasselstrippe werden, wenn sie aus ihrem eigenen Leben erzählen dürfen. Dazu gehöre ich auch. Mein Evangelisationsstil ist Zeugnis geben. Tatsächlich, wenn Sie den richtigen Knopf bei mir erwischen, dann fange ich an zu erzählen. Der Knopf ist heute Abend da. Ein bisschen, es wäre ja komisch, wenn ich Ihnen daran etwas von Erzählen sagen würde und gar nichts erzählen würde. Das wäre nicht in Ordnung. Meine Geschichte fängt nicht mit meiner Bekehrung an, sondern viel, viel früher, als ich gebildet wurde, unten in der Erde, heißt es im Psalm 139. Und meine Zukunft ist auch schon in sein Buch geschrieben. Wo fange ich an? Ein Ur-Ur-Großonkel von mir war einer der Mitbegründer des Methodismus in Deutschland. Also das, was heute die evangelisch-methodistische Kirche ist. Und er war einer der ersten, also schon lange, lange, lange vor meiner Zeit. Durch ihn kam mein Großvater zum Glauben. Er war Prediger, er war Superintendent in Basel, Zürich, Königsberg und dann Berlin am Ende. Also quer durch halb Europa gewandert und irgendwo seine Dienste getan. Durch ihn kam mein Großvater zum Glauben, mein Ururgroßvater zum Glauben, und seitdem waren alle Generationen bis zu meiner Generation in dieser Kirche, in dieser Tradition. In meiner Generation hat es dann angefangen, mächtig zu bröckeln, aber ich bin damit in dieser Tradition aufgewachsen, in einem christlichen Elternhaus. Aber das ist noch keine Garantie, das ist ein Geschenk, aber keine Garantie, dass das auch zu etwas führen muss. Ich selbst war eine Frühgeburt, 7 Monate etwa, wenn ich es richtig gehört habe. 1960 war das noch ein echtes Problem. Mein kleiner Bruder, der noch hätte nach mir kommen sollen, hat das nicht überstanden. Da habe ich ein wenig mehr Glück oder Gnade gefunden. Ich verdanke mein Leben einem Tierarzt. Ich bin ja auf einem Bauernhof aufgewachsen. Als ich 2 Jahre alt war, bin ich so gut wie ertrunken. Ich war in einen Wasserbehälter gefallen und hatte mich da irgendwie unglücklich verfangen in einem Gestänge und hing unter Wasser fest. Und dieser Behälter wurde von einer offenen Tür verdeckt und keiner hat es gemerkt. Sie haben sich irgendwann gewundert, dass ich nicht mehr da bin, haben mich gesucht und haben mich dann gefunden. Und haben dann, weil dieser Tierarzt wusste, wie man das macht, mich reanimiert. Sonst wäre ich schon mal heute gar nicht hier, wenn es nicht diesen Tierarzt gegeben hätte. Meine Mutter hat mir das selbst erst viele Jahre später erzählt. Ich selbst habe natürlich keine Erinnerung daran. Mit 2 Jahren weiß man so etwas nicht. Mit 4 Jahren bin ich in einen Moorgraben gefallen. Im Moor versinkt man tatsächlich und da sieht man nichts mehr. Wenn nicht ein Nachbar das von Weitem gesehen hätte, wäre ich da das zweite Mal ertrunken. Hat mich da herausgezogen. Und Ähnliches ist mir danach noch 2 Mal passiert. Irgendwie hatte ich eine Affinität zu Gräben und zu Wasser. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Und immer irgendwie doch den Dreh gekriegt, aus verschiedenen Gründen. Als ich 6 Jahre alt war, ist unser Haus bei einem Novembersturm zusammen, zumindest teilweise zusammengebrochen. Und zwar genau die Bereiche, an denen ich normalerweise meinen Spielplatz hatte. Nur, dass ich gerade in die Schule gekommen war und an diesem Vormittag nicht zu Hause war, das fand ich irgendwie, im Nachhinein zumindest, ziemlich genial. Mit 14 Jahren wurde ich bei Baumfellarbeiten von einer großen Axt getroffen. Da hat jemand nicht aufgepasst, dem ist die Axt aus der Hand geflogen und mir richtig ins Gesicht, kurz unter die Schläfe, ein paar Zentimeter und ich wäre noch einmal nicht hier heute Abend. So schnell kann es gehen. Ich habe 2 Autounfälle ohne Blessuren überstanden, einmal als Fahrer, einmal als Beifahrer. Beide Male waren die Autos Schrott. Es hätte beide Male ganz anders ausgehen können. Als ich 14 war, kam mein Vater ums Leben, ebenfalls bei einem Autounfall. Bis dahin war ausgemacht, dass ich den Hof meiner Eltern übernehmen würde. Das hatte auch natürlich Auswirkungen auf meine berufliche Laufbahn. Bis dahin galt es, dass ich Bauer werden würde. Abitur war nicht vorgesehen. Das war ein Unding, Bauer mit Abitur. Das wird man heute ganz anders sehen, aber damals war das so. Das braucht man einfach nicht. Dann starb mein Vater und die Jahre danach sind sehr, sehr nebulös. Sie sind auch sehr chaotisch, sehr heillos, sehr ziellos. Es gibt ganze Zeiten, über denen ich nicht gerne rede, auch heute Abend nicht reden werde. Aber vor allem keine Ahnung davon, was mein Leben jetzt werden sollte. Es gab in diesen Jahren viele, viele Abwege, viele Abgründe. Ich war viel mit Freunden zusammen. Es gab viele Feste, viele Partys, viel Alkohol in diesen Jahren. Es gab einige massive Abstürze in diesen Jahren, die ich Ihnen ebenfalls erspare. Es gab hochbrisante Situationen. Es gab eine Situation, die erzähle ich niemandem, weil das so gefährlich war und ich heute noch staune, dass ich das überlebt habe. Es gab viele Möglichkeiten, komplett untergehen und vor allem, es gab unendlich viel Gnade und Bewahrung in all diesen Jahren. Es gab vor allem eine Bewahrung vor einem Schuldigwerden, aus dem man nicht mehr herauskommt. Ich staune heute noch darüber, wie Gott das hingekriegt hat, mich in diesen Jahren da durchzubringen, dass da nichts geschehen ist, was ich nicht mehr korrigieren ließe. Über diese Jahre könnte ich ein relativ umfangreiches erstes Buch schreiben. In meiner Gemeinde war ich immer noch, in meiner Gemeinde war ich pro forma, weil ich aus irgendwelchen Gründen Mitglied war im Chor, im Jugendchor und im Posaunenchor. Und ich war dadurch sozusagen dienstverpflichtet, auch bei mehreren Evangelisationen meiner Gemeinde dabei zu sein. Und ich wusste immer, dass ich irgendwann eine grundsätzliche Entscheidung treffen musste. Und dann gab es eine Evangelisation, da war ich inzwischen 21 Jahre alt, bei der mir das sehr klar wurde, dass es eine ultimative und letzte Chance war, diese Entscheidung zu treffen und habe tatsächlich am 31. August 1983 eine sehr grundlegende Entscheidung getroffen, habe nach diesem Abend alle meine Freundschaften beendet, habe sehr vieles aus meinem Leben herausgeschmissen, meine Schallplattensammlungen, meine verschiedenen anderen Sammlungen, die es gab, da gab es eine ganze Reihe, alles in die Mülltonne geworfen und habe mich von da an nur noch auf meine Gemeinde konzentriert und meinen Weg in der Gemeinde. Und habe natürlich gedacht, dass von da an alles viel, viel leichter wird und schöner und angenehmer und alles ganz einfach geht. Erstaunlicherweise war das Gegenteil der Fall. Es wurde viel, viel schwieriger. Es ging richtig noch viel tiefer hinunter. Und alles, was danach passierte, darüber könnte ich noch ein zweites Buch schreiben. Nur in diesen ersten Jahren, nachdem ich zum Glauben kam. Nicht nur, wie ich zum Glauben kam, sondern dann kam mir auch die Frage, was danach kommt, wie ich auch zu meinem Beruf kam. Denn mein Beruf, den ich eigentlich hatte, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich wollte nichts anderes, als in meinem Beruf zu bleiben. Und dann kam diese Frage nach der Berufung, gegen die ich mich mit Händen und Füßen gewehrt habe. Ich wollte das nicht. Es war ein langer, langer Kampf. Und ich hatte viele triftige und gute Gründe dagegen. Und Gott hat mir jedes Argument aus der Hand geschlagen. Ich kann Ihnen das auch ein bisschen deutlicher sagen, wenn Sie es denn wissen wollen. Ich habe immer damit argumentiert, meine Mutter, meine Großmutter und ich, wir wohnten zusammen in einem relativ großen Haus, eben auf diesem Hof, wir drei. Meine Großmutter war blind und querschnittsgelähmt. Die saß im Rollstuhl, die war schwer pflegebedürftig. Ich habe immer gesagt, da kann ich nicht weg. Ist ja auch nachvollziehbar. Ich kann doch meine Mutter nicht allein lassen mit einer alten pflegebedürftigen Frau. Also kann ich nicht. Das habe ich auch so gesagt. Das geht nicht. Gott, der Herr über Leben und Tod, hat meine Großmutter innerhalb von 2 Wochen einfach zu sich genommen. So einfach geht das. Oberschenkelhalsbruch, Krankenhaus im Alter von 83 Jahren, geht das sehr, sehr schnell. Und mein Argument war weg. Es hat noch eine Weile gebraucht. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich an einem Sonntagmorgen, als es richtig bedrängend wurde, gesagt habe, Herr, wenn du das wirklich willst, dann brauche ich jetzt eine klare Wegweisung von dir. Das, was man ein Fließauslegen nennt, und ich war mir ganz sicher, das macht er nicht. Ja, das ist so eine Geschichte aus dem Alten Testament, aber in Wirklichkeit macht er sowas nicht. Dass mein Gemeindepastor das irgendwie wollte, dass ich in diesen Weg gehe, das war mir klar. Da hätte er auch noch 3-mal was sagen können. Ich hätte trotzdem Argumente gefunden. Aber Gott macht's anders. Gott hat mir einen Menschen in den Weg gestellt aus meiner Gemeinde, mit dem ich noch nie ein Wort geredet hatte. Ein ganz, ganz komischer Kauz. Ein sehr merkwürdiger Mensch, mit dem kaum jemand in der Gemeinde eine echte Verbindung hatte. Und dieser Mann kam am Sonntag auf mich zu und sagte, ich muss mit dir reden. Ich habe in dieser Woche meine Bibel gelesen und ich habe meine stille Zeit gehalten. Und im Gebet, in der Stille, war es, als wäre da eine ganz, ganz klare Ansage, die mir sagte, du musst dem Norbert Rose sagen, der muss predigen. Und er war so irritiert davon, dass er zu seiner Frau ging. Die war im Nebenzimmer. Und seine Frau sagt, das ist seltsam, das war genau mein Gedanke. Und jetzt stand er da vor mir und sagte, das muss ich dir sagen. Spätestens da gab es keinen Ausweg mehr. Und im Nachhinein bin ich unglaublich froh, dass dieser Weg, diese Berufung so eindeutig war, dass ich mir immer, gerade in den schwierigen Zeiten, immer sagen konnte, das war nicht meine Idee, das war deine Idee. Und jetzt musst du da mit mir durch. Und das ist deine Verantwortung. Also ich rede nicht wirklich so mit ihm, keine Sorge. Aber diese Haltung, dieser Gedanke ist da. Es war nicht meine Idee. Auch die Frage, wie er mich gewissermaßen durch ein Theologiestudium hindurchgetragen hat, das war nicht wirklich schön. Das war nicht angenehm. Das war 4 Jahre lang Kampf gegen alle möglichen Gedanken und Strömungen und andere Ideen. 4 Jahre Studium, das ich zu keinem Zeitpunkt wirklich gewollt habe, aber dadurch musste. Und ich könnte viel darüber erzählen, wie Gott mich in allem in seiner Spur gehalten hat und es tatsächlich geschafft hat, dass mein Glaube erhalten geblieben und, ich darf sogar sagen, gewachsen ist. Es gab in den Jahren danach Zeiten, da wäre ich gerne Briefträger geworden. Ich hätte gern irgendeine Pommesbude gepachtet, hätte nichts anderes gemacht, bloß nicht Pastor sein. Trotzdem bin ich oder sind wir mit meiner Frau zusammen irgendwie da durchgekommen. Jahre später habe ich völlig unplanmäßig, ohne dass zu wollen, ohne das vorzubereiten, tatsächlich noch mein Abitur nachholen können. Das habe ich weder geplant noch gewollt und plötzlich habe ich es gemacht. Schwer zu sagen, wie das kam. Und noch ein zweites Studium machen dürfen, was auch nicht geplant war. Und immer wieder erlebt, wie er Türen aufmacht, von denen ich vorher nichts gewusst habe. Und wir gemeinsam, meine Frau und ich, könnten unzählige verrückte Geschichten erzählen, die wir miteinander erlebt haben, über völlig verrückte Führungen Gottes in unserem Leben, die es gegeben hat. Wir könnten vieles darüber erzählen, wie uns Gott an einen wirklichen Tiefpunkt geführt hat, der über viele Monate und Jahre gegangen ist und wir tatsächlich am Ende aller unserer Ideen waren. Das war das mit der Briefe austragen, Pommesbude und sowas. Also was alles möglich gewesen wäre, hätte ich gerne gemacht. Aber dass wir vor allem erlebt haben, wie er uns in einem einzigen Augenblick, und das sage ich tatsächlich so, in einem einzigen Augenblick aus der absoluten Tiefe in eine gigantische Höhe geführt hat, die wir vorher nicht sehen, nicht planen konnten. Nach 20 Jahren Talsohle, danach 20 Jahre, und da sind wir immer noch in dieser Zeit, 20 Jahre noch immer auf diesem genialen Höhenweg unseres Gottes mit ihm unterwegs sind. Diese 20 Jahre waren auch nicht nur schön, und die meisten von Ihnen wissen das ja, dass da auch manches war, was ein bisschen problematisch, schwierig war, aber dass das immer noch dieser besondere, dieser geniale Weg Gottes mit uns ist, den wir so nie hätten erahnen oder planen können. Ich könnte noch einiges erzählen, das wäre ein drittes Buch und ein drittes Kapitel, wie er meine Frau und mich als Ehepaar zusammengebracht hat. Das werde ich Ihnen nicht im Detail erzählen. Das war kurios, das war gegen jede Vernunft und zugleich echte Maßarbeit. Nichts deutete darauf hin, dass das funktionieren könnte. Und es funktioniert bis heute genial. Es gab nur ein kleines Zeitfenster von etwa 2 Minuten, in denen sich das entschieden hat. Und dann sehr klar entschieden hat. Wir könnten zusammen erzählen von schönen Zeiten und von dramatischen Zeiten. Eine Zeit zum Beispiel, dass unser Zweitjüngster schwerst körperbehindert zur Welt kommen sollte. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in den Tagen gerade hier auf der Lahö war, ein paar Vorträge zu halten hatte und an diesen Abenden meine Frau mich anrief und gesagt hat, dass die Ärzte massiv dazu drängen, dass wir die Schwangerschaft doch beenden sollten, abtreiben sollten. Das wäre eine ganz furchtbare Behinderung, die er haben würde. Das kam für uns nie in Frage. Wir waren natürlich angespannt. Das war eine riesengroße Unsicherheit und Sorge. Und dann kam er kerngesund zur Welt, studiert Physik in Karlsruhe, und ist lebendig und gesund. Wir könnten erzählen, wie er uns beide durch unsere Krebserkrankung getragen hat. Das haben Sie zum großen Teil mitbekommen. Und wir neben all dem anderen einen riesengroßen Gewinn gemacht haben. Den Reichtum seiner Gegenwart, seines Tragens, seines Gebetserhörens erlebt haben. Und immer nur staunen können, wie er es gemacht hat, trotz mancher Blessuren. Wir staunen darüber, dass alle 6 Kinder zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das ist alles andere als selbstverständlich. Liegt auch nicht an unserer genialen Erziehung. Wir haben vieles falsch gemacht, wie alle Eltern. Wir hätten vieles viel besser machen können und trotzdem sind sie alle mit Jesus unterwegs. Was für ein riesengroßer Gewinn. Für mich selbst könnte ich so sagen, vom Tod meines Vaters an, 1974, bis etwa Anfang 2003, das sind knapp 30 Jahre, die ich zum größten Teil nicht noch einmal erleben möchte und die enorm wichtig waren für mich. Sehr, sehr prägend. Ein riesengroßer Gewinn und jeder einzelne Tag, da bin ich sicher, war richtig und notwendig und von ihm so bestimmt. Jesus hat in mein Leben unendlich viel investiert, unendlich viel Geduld, unendlich viel Gnade, Treue, Bewahrung, Führung, Segen und vieles mehr. Und er hat angefangen lange, 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 bevor ich zum Glauben kam. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wir können es auch mit Psalm 91 beschreiben. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da sind gleich 6, 7 Situationen vor mir, wo es massiv hätte ganz anders ausgehen können. Aber wenn ich bedenke, wie groß seine Treue schon war, bevor ich zum Glauben kam, wie groß ist seine Treue erst dann, nachdem wir uns an ihn halten? Noch viel mehr. Noch viel mehr. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Ihnen ein bisschen erzählt. Ich habe Sie nicht gefragt, ob Sie das interessiert, ob Sie was damit anfangen können. Eingeschlafen sind Sie nicht. Jedenfalls nicht erkennbar. Ich hatte vorhin gesagt, ich hätte eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Das stimmt so nicht ganz, sondern genauer müsste ich sagen, er hat eine klare Entscheidung für mich getroffen. Und diese Klarheit wird mir immer größer. Seine Entscheidung für mich. Und ich erzähle das nicht, weil mein Leben so interessant ist, sondern ich erzähle das deswegen, weil er in meinem Leben an vielen Stellen so deutlich sichtbar geworden ist. Und wenn es nur für mich ist, nur für mich. Und weil das für mich immer noch atemberaubend ist, wenn ich sehe, wie er aus nichts, tatsächlich aus nichts etwas macht. Wie Gott in einem einzigen Augenblick ein ganzes Leben komplett umkrempeln kann, wie er mit einem einzigen Wort, mit einem einzigen Gedanken, mit einer einzigen Begegnung in einer einzigen Sekunde alles verändern kann. Auch das habe ich 6, 7 Mal so deutlich erlebt. Und wie der Himmel aufgeht und man fast die Heerscharen Gottes sehen kann in Aktion. Sie sind da und er ist da. Und davon darf ich erzählen. Und weil ich aus tiefster Überzeugung sagen kann, wem sollte ich vertrauen, wenn nicht ihm? Und dagegen können Sie nichts sagen. Dagegen können Sie nichts sagen, wenn ich sage, und ich vertraue ihm, weil ich 1000 Gründe dafür habe. Ob Sie jetzt auch glauben und vertrauen, ist eine andere Frage. Aber dass ich glaube und vertraue mit meiner Frau, mit meinen Kindern zusammen, das liegt in unserer Geschichte, in seiner Geschichte mit uns begründet. Erzählen Sie Ihre Geschichte. Sehen Sie hin, was er in Ihrem Leben Gutes getan hat. Ich bete noch. Jesus, dafür wollen wir dir ganz herzlich danken, dass wir das dann auch sehen dürfen, nachvollziehen können, dass wir deine Spuren in unserem Leben so deutlich entdecken. Du bist der lebendige Herr, der sich zeigt in unserem Leben. Du bist der lebendige Gott, der sich zeigt auch in dieser Welt. Und wo andere nur Dunkelheit sehen und nur Angst haben, da sehen wir auf zu dir und sehen und hören und erleben, wie die Himmel deine Ehre, deine Macht, deine Größe erzählen und bezeugen. Und wir danken dir, dass es in unserem Leben gilt, dass du überall gegenwärtig bist und wir deine Spuren sehen dürfen und davon erzählen dürfen. Wir danken dir für diesen Reichtum, der uns immer größer und immer klarer wird. Und wir bitten dich, schenke uns diesen Mut, diese Faszination, auch eine ganz persönliche Begeisterung, einfach davon zu erzählen, was du in unserem Leben schon getan hast. Und das Vertrauen, dass das, was du in unserem Leben noch tun wirst, noch viel, viel größer sein wird. Darüber ehren wir dich und wollen dich, deinen Namen, groß machen und dich anbeten. Amen.